Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über Sauna und warum Sauna auch nicht entspannend sein kann, wenn man zu diszipliniert dahinter ist. Und im zweiten Teil haben wir Luca zu Gast, 18 Jahre mitten in der Ausbildung zum Werbekaufmann, sagt man das so? Ich glaube schon. Und über ihn sprechen wir darüber, was sich bei uns in der Branche eigentlich ändern muss, wenn wir junge Talente fördern und fordern wollen. Ich fand es ein super inspirierendes Gespräch mit ihm und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hi Fiancé. Kann jetzt mein neues Intro sein, bis wir heiraten.
Hey, das finde ich gut, das finde ich gut. Ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was über Jahresziele, haben wir gar nicht thematisiert.
Stimmt.
Und zwar habe ich mir wieder was Verrücktes aufgeladen. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne selbst optimiere, dass ich gerne an Longevity-Themen arbeite.
Du bist ein eiserner Zinnsoldat, der sich selbst geißelt.
Ja, und ich habe auch das Phänomen, dass ich mir so viele Sachen auflade, dass es selber zum Stress wird. Habe ich von dem Moodband erzählt schon? Nee, komm, da starte ich mit ein.
Genau.
Also, vielleicht halben Schritt zurück. Ich habe mir über das neue Jahr Peer-Reviewed Studies angeschaut, was wirklich übergreifend wissenschaftlich nachweisbar zu Gesundheit und Langlebigkeit führt. Und ein Teil davon ist Sauna, Schlaf, Sauna und Schlaf.
Du hast dir dann auch über Neujahr das Whoop-Band
geholt. Ja, ich habe gerade nicht geschafft, die zwei Gedanken zu vereinen.
Und
danke, dass du mir hilfst.
Hast du das Whoop-Band angehabt? Dann hatten wir, ich glaube, über 3 Nächte hinweg sehr schlechten Schlaf,
ja.
Inklusive sehr viel Streit, Panikattacken,
yeah.
Du wolltest früher von Dinnern los, dann war ich schuld, weil ich zu lange Tschüss gesagt habe. Also ich fasse es jetzt mal kurz ein bisschen unpolitisch zusammen.
Ist richtig, alles bis jetzt.
Und eines Morgens, nach fast Panikattacke nachts, weil du so besessen warst, jetzt gut zu schlafen, hast du innerhalb von 10 Sekunden die Entscheidung am Frühstückstisch getroffen, dieses Band und die Apple Watch und alle Tracking-Geräte jetzt zu verkaufen. Was ich glaube, was eine sehr gute Entscheidung war.
Ich finde das einen richtig krassen Move für mich. Also seit 5 Jahren tracke ich alles. Ich tracke meinen Herzschlag, meine Heart Rate Variability, alles, meine Recovery-Phasen, meine Schlafphasen, alles. Und ich hatte in dieser Nacht, und das war wirklich krass, weil das Whoop-Band mir gesagt hat, das klingt jetzt lächerlich, aber das ist echt Schlafstress, dass ich um 22.15 Uhr im Bett sein muss. Es war aber Dinner, wir waren mit Freunden unterwegs. Ich hatte schlechte Laune, habe den Abend versaut. Wir haben uns dann im Auto noch gekabbelt. Und ich lag nachts am Bett dann und bin um 2 Uhr aufgewacht mit einer Panikattacke, weil ich wusste, dass ich nicht auf meinen Schlaf komme und konnte 1 bis 2 Stunden nicht schlafen. Lag darum, hab mich gewälzt, bin dann aufgestanden am Morgen, dachte mir so, ey, was bist du eigentlich für ein krasser Cretin? Wenn ich das einfach alles nicht wüsste, dann wäre ich entspannt, hätte guten Abend gehabt, wäre um 1 ins Bett gewesen, hätte perfekt 6-7 Stunden gepennt und mir würde es besser gehen als dieser Stress. Deswegen weg damit. Einfach alles abgelegt, gone.
Gut.
Ultra geil.
Aber dafür hast du dir natürlich eine neue Selbstgeißelung auferlegt.
Ja, und zwar, was die Studien zeigen, ist, dass Sauna, also 4-mal die Woche, 15 bis 20 Minuten Sauna, nachweislich der Mega-Hack ist. Also gegen Alzheimer, gegen fürs Herz-Kreislauf-System, alles. Also wirklich ultra gut. Und jetzt habe ich das Gym gewechselt und gehe jeden Morgen erst laufen oder ins Gym und dann in die Sauna und dann bin ich so um 13 Uhr im Office.
Das stimmt nicht. Ich würde gerne einmal die Morgenroutine erklären. Pascal steht um 5.30 Uhr auf, dann packt er seine Sachen, er zieht sich normale Sachen an, packt seine Laufsachen in den Rucksack, dann schwingt er sich aufs Fahrrad, fährt in sein neues Gym, dort zieht er sich aus, packt seine normalen Klamotten in den Spind, zieht seine Laufsachen an, dann rennt er einmal durch ganz Berlin, dann kommt er wieder im Gym an, dort zieht er sich dann nackt aus, dann setzt er sich in die Sauna. Dann sitzt er dort 15 Minuten, dann geht er aus der Sauna raus und duschen. Dann geht er wieder an den Spind, zieht seine normalen Klamotten an, nimmt die verschwitzten Laufsachen mit in den Rucksack, schwingt sich wieder aufs Fahrrad und fährt ins Büro. Dort sitzt er dann, guckt mich an und sagt, boah, bin ich fertig und müde, ich brauche erstmal einen doppelten Espresso, um heute klarzukommen. Ja, da fragt man sich, warum. Und das Lustige bei dir ist,
ich frühstücke
halt,
dann auch noch im Büro, genüsslich.
Du hast ja irgendwie, der ganze Hausstand ist immer in diesem Rucksack. Und das Lustige daran oder das irgendwo auch Traurige daran ist, dass, also wenn ich in die Sauna gehe, ne, für mich ist das so eine tiefen Entspannung. Ich ich gehe da rein, ich mache 2-3 Gänge, ich habe ein Buch dabei, ich schlimme kurz ein bisschen weg auf einer Liege. Ich enjoy das. Das ist für mich eine Tankstelle. Ja? Bei dir ist das Problem, du hast keine Tankstellen ohne Ziel. Du sitzt dann da, diese 15 Minuten in der Sauna und bist so, okay, nach 5 Minuten, jetzt sterben endlich die blöden Eiweiße ab. Oh ja, jetzt merke ich richtig. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Jetzt passiert das und das in meinem Körper. Ich glaube, dass ich liebe das an dir und das ist so inspirierend. Du bist einer der diszipliniertesten Menschen, die ich kenne. Du bist wie ein einserner Zinnsoldat. Ich hasse Kriegsanalogien, aber du marschierst dann nach vorne und wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, dann ziehst du das durch. Aber, und das meine ich sehr liebevoll, ich glaube, du brauchst mehr Tankstellen im Leben. Also Orte, die kein Ziel haben. Beispielsweise wäre einmal einfach laufen gehen. Das wäre zum Beispiel für normale Menschen eine Tankstelle. Pascal Fiedler muss natürlich da dran klemmen, Marathon unter 3 Stunden laufen.
Ja.
Naja, anyways. Also ich mache jetzt ein bisschen darüber lustig. Ich finde das ganz toll, dass du in die Sauna gehst. Trotzdem muss ich sagen, dass die Morgenroutine natürlich dadurch noch einen weiteren Step bekommen hat, der ja vielleicht auch manchmal zu ein bisschen Stress führt.
Oder wie ein guter Freund von uns sagte, der Arzt ist, und als ich ihm diesen ganzen Wahnsinn erzählte, hat er uns angeguckt und meinte, Junge, so viel Stress, wie das ist, da ist das nicht entspannend, sondern wahrscheinlich killt es einfach Longevity. Ja, ganz genau, ja, gesundheitsschädlich. Genau. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, 1-2 Sätze noch, weil das ist schon krass, was du sagst. Das ist tatsächlich in aller Offenheit auch ein Problem, an dem ich arbeite, dass ich sehr zielorientiert, also das klingt jetzt so, ich mache was Schlechtes, positiv ist es nicht. Also ich habe wirklich jahrelang immer versucht, alles, was ich mache, muss irgendwie produktiv, Ziel, mich nach vorne bringen. Und das ist ganz wichtig, was ich gerade lerne, ist Sachen zu machen, die keine Zielorientierung haben, die keine Produktivität dahinter oder irgend mich nach vorne bringen wollen. Und deswegen lese ich jeden Abend 1 Stunde ein Fiction-Buch und ich liebe das so sehr. Mir macht das so viel Spaß. Und ich erzähle immer am nächsten Tag, was passiert ist. Und du hast jetzt schon Theorien, was passiert ist.
Das macht Spaß, weil ich lese quasi mit.
Oh, ich bin so hooked. Genau, deswegen Bücher, große Reco.
Alles klar, ganz spannender 2. Teil. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Luca von Jungformat. Herzlich willkommen.
18 Jahre jung.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
Richtig gut. 18 Jahre jung und schon seit 4 Jahren in der Werbung.
Ja.
Wahnsinn. Genau da wollen wir drüber sprechen, weil wir endlich mal jemanden hier von der neuen Generation sitzen haben. Ja. Paulina, da fühlt man sich richtig alt.
Es ist super. Finde ich gut.
Ich freue mich auch richtig. Und deswegen dachten wir sprechen mal mit dir als Vertreter der Jugend.
Der Jugend, ja.
Der Jugend, wie du auf Agenturen schaust, wie du auf Werbung schaust, wie du auf Social Media schaust, was gut läuft und was sich verändern muss.
Ja.
Geil. Erzähl mal für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Luca, du hast es schon gesagt, 18 Jahre alt, ich bin im September 18 geworden, bin jetzt seit knapp 1,5 Jahren bei Jungformat, mache da meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation, also ganz klassisch eigentlich so der, ich sag mal, Beratereinstieg, genau, und ich bin ja durch einen Zufall zur Werbung gekommen, eigentlich, ich habe früher so TikTok-Videos geschnitten, als TikTok wirklich noch uncool war. Also als so, ja, weiß ich nicht, halt nur TikTok-Tänzer auf TikTok waren, so nach der Musical.ly-Zeit für so einen Minecraft-YouTuber. Und ich hatte auch, ich konnte nicht gut schneiden, kann ich auch immer noch nicht. Aber ich habe das halt gemacht, so, weil ich dachte, irgendwie cool. Und dann habe ich damals jemanden auf LinkedIn geschrieben, die hatten eine Stelle ausgeschrieben, so Minijob-Basis PM in einer Social-Agentur. Die gibt's leider mittlerweile nicht mehr, aber das war so mein Entry in die Werbebranche eigentlich. Und da bin ich dann gestartet, ohne eigentlich so richtig zu wissen, was ich tue. Und konnte da mega viel lernen, mitnehmen und dachte mir so, hey, voll der coole Nebenjob, irgendwie alle anderen Kellnern und du kannst irgendwie so mit coolen Marken arbeiten, irgendwie auf eine Produktion fahren, mega cool. Und dann musste ich da aber aufhören, weil ich in die USA gegangen bin für ein Jahr. Ja, und dann bin ich wiedergekommen und habe meine Ausbildung angefangen.
Geil, ich habe die gleiche Ausbildung gemacht, also nicht bei Jungformat, aber ich habe auch Ausbildung für Marketingkommunikation gemacht. Und was ich im Vorgespräch echt krass fand, das ist mir hängen geblieben, es hat ja gefühlt keiner mehr Bock auf Werbung,
Ja. Nicht
von den jungen Menschen,
Ja. Und
auch keiner mehr Bock auf Agenturen. Und du meintest im Gespräch, Zitat, Agentur ist der geilste Job der Welt.
Ja.
Warum?
Ich stehe total dahinter. Ich glaube, es ist eine krasse Typfrage. Also auch wenn ich so gucke, was so Freunde von mir darüber denken. Ich glaube, was mich wirklich fasziniert hat und das die Begeisterung ausgelöst hat, ist, du kannst so viel machen, du kannst in so viele Bereiche gehen, du kannst wirklich, und ich glaube, das ist auch das, was die Leute oft vergessen, Werbung ist so viel mehr als nur, wir machen jetzt hier ein einen Film und der soll irgendein Produkt verkaufen. Du kannst Emotionen auslösen. Geile Werbung ist irgendwie, ja, davon fühlst du dich abgeholt, du schmunzelst. Manche Werbung bringt dich vielleicht auch zum Weinen. Und ich glaube, das ist was, was mich echt fasziniert hat, weil ich gemerkt habe, wie facettenreich es ist. Und ich glaube daran, dass du, wenn du Bock hast, was richtig Kreatives zu machen und so wirklich auch dich auszutoben, dann ist Agentur so mit das Coolste und deine Lernkurve ist halt gigantisch. Also, ja.
Es ist irgendwie lustig, ich habe das Gefühl, du hast hier Minimi reingeholt, weil Pascal, gleiche Ausbildung und Pascals Zitat ist immer, ich werde der letzte Werber auf diesem Planeten sein. Ich kämpfe für unsere Branche. Kurze ketzerische Frage, du hast jetzt gerade gesagt, was dich fasziniert, dass ja bestimmt ganz viele Freunde auch in deinem Alter, bist jetzt ja schon seit 4 Jahren, ja, glaube ich, dabei. Jahren. Was würdest du denn sagen, sind Dinge, die gerade junge Leute vielleicht total abschrecken?
Ich glaube leider, dass wenn man auf die Branche im Allgemeinen guckt, schwebt da halt so eine Wolke drüber. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, wie Werbung vielleicht vor noch gar nicht so langer Zeit funktioniert hat, wie auch das Geschäftsmodell Agentur funktioniert hat. Ich meine, wir alle können irgendwie, ja, die Gerüchte, so Werbung ist 90-Stunden-Woche bei schlechtem Gehalt in der Agentur. Du hast keine Freizeit mehr und kannst deine Freunde nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist, wenn du das natürlich erstmal hörst oder so die Bewertung, so Jobrezensionen durchliest, dann, also dann denkst du ja manchmal wirklich, ach du grüne Neune. Also wenn du das jemandem erzählst, wir haben das irgendwie mal gemacht, einfach mal so Rezensionen vorgelesen, ohne Kontext, bei so Leuten, die nicht in der Werbeagentur arbeiten und die waren so, was geht denn bei euch ab? Und dann denkst du dir natürlich schon so, okay, das hört sich ja jetzt irgendwie nicht so cool an eigentlich. Und ich glaube, dass es sehr abschreckend oder einen sehr abschreckenden Effekt hat.
Was können wir denn machen, damit diese Wolke sich verzieht?
Ich glaube, es ist wichtig und da bin ich wirklich von überzeugt, Transparenz zu schaffen. Im Sinne von, ey, auch nicht nur zu zeigen, klar, jede Agentur möchte zeigen, was sind unsere geilsten Cases so. Aber ich glaube, es ist noch mal wichtiger geworden, wirklich auch zu zeigen, was findet außerhalb der geilen Cases, die gemacht wurden, statt. Wie ist das Zusammenleben? Wie funktioniert das auch? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, ich arbeite in der Werbung für Menschen, die überhaupt nichts mit Werbung zu tun haben, ist das total unanfassbar. Also so, ja, keine Ahnung, die Leute denken dann halt irgendwie auch ja direkt, wenn du sagst, du machst Werbung, du denkst dir jetzt irgendwie Plakate aus. So, das ist, glaube ich, das Erste, was die meisten Leute denken. Und ich glaube, es ist super wichtig für uns als Branche, das Ganze anfassbarer und transparent zu machen. Was bedeutet denn Werbung? Was bedeutet Werbung machen?
Es gibt ja generell in der jungen Generation auch, glaube ich, eine stärkere Aversion generell gegen Werbung, gerade auf Social. Ne? Also es wird ja oft dann auch irgendwie, sage ich mal so, als Manipulation angesehen, also ja. Da ist ja auch eine viel größere Awareness, was Werbung eigentlich ist, ne? Also auch wenn man sich die Kommentare unter einer geilen Kampagne anguckt, ist ja auch immer ganz oft von Leuten, die gar nichts mit Marketing zu tun haben, give the marketing team a raise. Ja, also ja. Da ist ein viel größeres Bewusstsein auch für, okay, ah, das ist Werbung und das eben nicht. Ja. Wie stehst du denn dazu, zu diesem, hey, Werbung ist manipulativ und irgendwie eigentlich Dreck online?
Ja, also ich glaube, ich verstehe den Hass total und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich verstehe auch Leute, die sofort jede Werbung skippen. Ich würde mich da selbst auch gar nicht ausnehmen. Ich glaube nämlich, das Problem ist, dass es halt auch so viel trashige Werbung gibt. Also ich merke das immer, wenn ich so YouTube-Videos gucke und dann hast du da halt so eine nicht skippable Ad und du denkst dir halt wirklich, was gucke ich mir hier gerade an? Und ich glaube, da ist so ein Overload an so, ich sag auch wirklich nerviger Werbung, so super penetrant, super irgendwie produktig und null interessant, null appealing. Ich glaube, ich kann das Gerücht ein Stück weit verstehen für Leute, die die Branche nicht so gut kennen oder nichts mit Werbung zu tun haben, dass man sagt, es ist manipulativ, wobei ich es ein bisschen differenzieren würde. Ich glaube, Werbung ist nicht manipulativ oder nicht pauschal manipulativ, sondern eher beeinflussend. Und manipulativ ist ja wirklich so, wow, okay, also es nimmt dir quasi die Entscheidungskraft ab. Es manipuliert dich da rein, die Entscheidung zu treffen, das jetzt zu kaufen oder zu machen. Und ich glaube, gute Werbung sollte nicht das tun, sondern gute Werbung sollte dich dazu motivieren, dich freiwillig damit auseinanderzusetzen. So irgendein Gefühl in dir wecken, was dir Lust auf mehr macht. Irgendwie, du willst dich jetzt damit auseinandersetzen, du findest das Produkt vielleicht cool, du willst es dir mal angucken. Und das ist für mich gute Werbung. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, so, weil meine Freunde sagen das natürlich auch, ey, warum machst du Werbung, warum willst du, dass die Leute noch mehr kaufen? Aber mir ist zumindest jetzt in der letzten oder in der kürzeren Vergangenheit nichts auf die For You-Page gekommen, wo ich mir jetzt dachte, das ist so richtig krass manipulativ. Ich weiß nicht, vielleicht fällt euch eine Kampagne ein, so die ihr gesehen habt, wo ihr dachtet, okay, das ist schon so, ja, ich sag mal, Gaslighting-mäßig.
Ja, nee, das nicht. Es war auch eher so diese eigene, um nochmal diese graue Wolke, von der du gesprochen hast, irgendwie mehr zu spezifizieren, ne? Weil da einfach eine, glaube ich, schon irgendwo auch ein kritischerer Blick der jungen Generation drauf ist. Vielleicht nochmal ganz kurz generell, weil ich finde das ein spannendes Thema, ne, warum junge Leute nicht mehr in die Werbung wollen. Also wir haben jetzt gerade über diesen Mythos der 90-Stunden-Woche gesprochen. Ja. Was sind noch Themen? Also was mir immer über den Weg läuft, ist halt ultra schlechte Bezahlung für ultra viele Überstunden. Thema Führung, ne? Also der klassische CD im Glasbüro, wo dann irgendwie die Junioren rauskommen und heulen.
Ja.
Also so Thema Führung vielleicht. Und was ich mich auch manchmal frage, es fehlt unserer Branche manchmal so ein bisschen das Warum, ne? Oder auch, wenn man das so mit den Needs der jungen Generation abgleicht. Was sagst du dazu?
Ich war tatsächlich sehr begeistert, als ich bei Jungformat angefangen habe, weil Jungformat hat einen Working Model für Projekte, wie sie Teams aufsetzen. Das heißt bei uns Clipper. Und das ist quasi ein hierarchieloses Working Model. Also das Ziel dieser Vorlage ist es quasi, das richtige Team zu finden, unabhängig von Hierarchien. Also es gibt innerhalb dieses Clippers quasi Rollen und die werden besetzt nach Skill, also nach Kompetenz und nicht nach Erfahrung, weil oftmals ist es ja leider so, dass Erfahrung mit Skill gleichgesetzt wird. Und bei manchen Dingen ist das mit Sicherheit, brauchst du auch eine gewisse Erfahrung, um Situationen gut handeln zu können. Bei anderen Dingen, ich weiß nicht, als Beispiel, wenn du jetzt eine coole Sportkampagne machen möchtest und du hast einen super NFL-begeisterten Jungkreativen, ey, lass den das doch machen und da auch voll reingehen. Und ich glaube, das war total, also das hat mich auch richtig positiv überrascht, weil ja, es ist schon irgendwie so, wenn man Jungformat jetzt anguckt, wir sind knapp 1400 Mitarbeiter global auf mehreren Kontinenten, dann denkt man schon, das ist ja ein großes Schiff, die brauchen einfach eine Hierarchie. Und tatsächlich hat mich das total begeistert, dass es, obwohl es so groß ist, sich gar nicht so anfühlt, als ob ich jetzt so eine krasse Hierarchiestufe hatte. Ich glaube, was schon so ein bisschen so ist, was du halt gesagt hast, wenn man sich auch so Gehälter anguckt und auch mal auf eine Stelle bewirbt und manche Agenturen schreiben ja mittlerweile transparent die Gehälter aus, dann denkst du dir halt, boah, das hört sich jetzt nicht so cool an. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen Typfrage, weil ich habe für mich gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, wo ich das beste Gehalt bekomme, aber die Benefits, die du halt drumherum hast, sind halt schon gegenüber vielleicht einem klassischen Unternehmen sehr cool. Also zum Beispiel sowas, bei uns gibt es jeden Morgen Frühstück, wenn du ins Büro kommst, und wirklich ist so ein krass großes Buffet, und das ist halt mega cool, weil du sparst dir natürlich auf der einen Seite Zeit, du kannst ein bisschen später ins Büro kommen, weil du musst nicht morgens noch frühstücken und dir was zu essen mitnehmen oder so, und du sparst natürlich auch Geld, und das ist halt mega cool. Und ich glaube, dass dieses Geldthema so ein bisschen, wenn du das erstmal nur auf dem Papier betrachtest, ist das halt ein Fakt. Also das Gehalt ist vielleicht, oder was heißt vielleicht, also wenn du auf Unternehmensseite einsteigst, deutlich besser für einen Junior, als das in der Agentur der Fall ist. Ich glaube, wenn du dann aber wirklich drinne bist, merkst du, es wird durch andere Sachen kompensiert sozusagen. Deswegen verstehe ich das, wenn man dadurch eine Skepsis und auch so ein bisschen eine Angst hat, weil am Ende, ey, ich meine, gerade in den Großstädten, wo die Agenturen sitzen, ist halt auch Wohnraum teuer. Und wenn du dann irgendwie ein sehr niedriges Einstiegsgehalt hast und dir da halt denkst, ja, ich zahle die Hälfte meines Gehaltes eigentlich Miete, darunter finde ich gar nichts, dann ist das erstmal abschreckend, ja.
Nochmal eine Rückfrage zu dem Operating Model Clipper.
Mhm, genau.
Wie läuft das konkret ab? Ich weiß nicht, wie weit du da reintauchen kannst, ne? Aber von meinem Verständnis jetzt, nehmen wir mal NFL-Beispiel. Du bist jetzt der NFL-Pro. Es kommt eine Kampagne rein, ein Brandbuilding-Auftrag aus der NFL. Du bist jetzt die Person, die am meisten Experience hat. Würdest du dann in den Beratungslead gehen? Du würdest dann ja trotzdem nicht deiner Rolle, also auch wenn Skill wichtiger ist als die Erfahrung, würdest du jetzt ja nicht in den Beratungslead gehen auf dem Projekt, oder doch?
Also es funktioniert so, dass es am Anfang des Projektes dann quasi eine Nomination gibt. Also es wird sich quasi zusammengesetzt mit meistens dann Führungskräften, die überlegen, hey, wie kann man das Projekt sinnvoll staffen? Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene Rollen. Und eine Rolle, also auch die Beratung, hat eine feste Kompetenz zugeteilt. Und es gibt quasi so verschiedene Abstufungen in diesem Model. Also es gibt die Crew, das sind quasi die Leute, die vor allem ausführende Sachen machen. Dann gibt es sowas, das nennt sich Navigator, das ist quasi die Beratung, also die steuern das Projekt. Und dann gibt es in dem Herzen des Clippers sozusagen den Captain. Das ist quasi die Person, die gar nicht jetzt das letzte Wort hat, aber die zum Beispiel für das Creative oder für die Strategie am Ende die Entscheidung trifft und so ein bisschen die Guidance reinbringt. Und zusätzlich zu diesem Kernteam gibt es daneben so, ich sag mal, Rollen, die Expertise mitbringen noch. Und ich war tatsächlich schon in Projekten, wo Expertise gefordert war in dieser Navigator-Rolle alleine. Dann hast du halt aber gegebenenfalls jemanden an der Seite in so einer Guidance-Rolle, mit denen du dich abstimmst. Und dann hast du auch regelmäßig Termine. Also es gibt richtig so ein Setup, wo dann gesagt wird, hey, so und so oft sollte ein Captain-Table stattfinden, wo sich einmal besprochen wird und wo du die Leute dazu abholst. Und dann kannst du dir halt immer eine Meinung einholen. Also es ist tatsächlich so, wenn das Sinn ergibt, dann wird es so gestafft. Also es wird gestafft nach, ergibt das gerade Sinn oder nicht? Und natürlich brauchst du eine gewisse Erfahrung, um manche Dinge selbstständig machen zu können. Aber das ist schon cool, weil dadurch konnte ich halt auch ein eigenes Projekt oder eine eigene Kampagne ziemlich autark von Hierarchien machen. Also ich hatte natürlich Guidance, aber konnte da sehr frei wirklich auch selbst beraten. Und das ist halt mega, weil ich bin davon überzeugt, davon lernst du es am besten. Also du musst halt auch machen dürfen.
Es ist total interessant, weil wir uns auch ganz oft die Frage stellen, wie müssen wir unsere Kultur und unsere Struktur aufbauen, damit wir eben der richtige Ort sind für die besten Talente. Mhm. Und unser fester Glaube ist es auch, dass die besten Talente Verantwortung haben wollen. Mhm. Die wollen nicht alleine gelassen werden. Da ist jemand da, der unterstützt und supportet, aber die wollen machen. Die wollen nach vorne gehen, die wollen auch mal den Raum haben. Oh, ich falle dir auf die Schnauze, aber meine Entwicklungskurve geht dafür 10-mal nach oben. Und lieber mache ich diesen einen Fehler und wachse daran, als dass jemand mir alles vorkaut und ich bin nur noch die ausführende Kraft. Ja. Von daher finde ich das eine sehr schöne Entwicklung. Ich glaube, das ist ultra wichtig für die Branche.
Was findest du denn richtig scheiße an unserer Branche?
Boah, das ist schwierig, weil ich, wie gesagt, unsere Branche sehr gerne mag. Ich glaube, was mich tatsächlich nervt, ist oftmals, und ich finde das wirklich anstrengend, weil am Ende haben wir alle dasselbe Ziel irgendwie. Wir wollen cooles Zeug machen. Ich finde diesen Konkurrenzkampf unter Agenturen schon krass. Also so, wie dann irgendwie gesagt wird, guck mal, was die gemacht haben. Das ist irgendwie so, ich finde das so ein bisschen albern, weil am Ende ist es doch eher, also wir gucken uns auch ganz viel an, was passiert so außerhalb von dem, was wir machen. Und ich finde das eher schön zu gucken, hey, die Agentur hat das gemacht und das ist voll cool, lass da mal Inspiration draus ziehen, als zu sagen, boah, ja, das weiß ich ja jetzt nicht, ne, hätte ich ja anders gemacht und so. Und ich glaube, das ist schon, ich würde sagen, unsere Branche ist so ein Stück weit schon manchmal relativ toxisch, was sowas angeht. Und das finde ich total nervig, weil ich glaube daran, ich finde es super, wenn Agenturen auch übergreifend sich zusammensetzen, sich austauschen. Ich finde es auch super wichtig, dass es sowas gibt wie den GWA und dass die auch Aktivitäten machen, Agenturen zusammenzubringen und in den Austausch zu gehen. Weil ich glaube, das machen ja Unternehmen nicht anders. Also klar, du hast dein Ziel und am Ende ist es trotzdem irgendwo ein Konkurrenzkampf. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht eine Daseinsberechtigung für mehrere Agenturen gibt. So, und das ist manchmal, das kann man, finde ich, fast so ein bisschen wie mit Politik vergleichen. Ich finde, es wird oft vergessen in der Politik auch so, dass Parteien, du musst ja nicht derselben Meinung sein. Es geht ja darum, andere Meinungen stattfinden zu lassen und sich anhören zu können. Und ich finde, das kommt manchmal ein bisschen kurz. Und das würde ich mir wünschen, dass es vielleicht auch noch besser klappt, dass Agenturen auch einfach in so einer Art Informationsaustausch gehen können, ohne dass da gleich irgendwie auch probiert wird, was rauszukitzeln, was dir selbst einen Vorteil verschafft.
Word, Mic drop. Okay, nächste Frage. Luca, du bist jetzt Chef von Omnicom.
Ja.
Drei Dinge, die du ändern würdest. In deiner ersten Woche im Amt.
Oder einer anderen Netzwerkagentur. Oder Holding. Oder muss es Omnicom sein?
Es muss Omnicom, nein, Spaß. Es kann sein, okay. du bist Chef von einer riesen Netzwerkagentur. Was sind die drei Dinge, wo du sagst, das würde ich ändern?
Boah, ich glaube, das Erste, ich kann es natürlich selbst nicht sagen, weil ich nicht in einem Netzwerk bin, aber von dem, was ich so gehört habe, von Leuten da sind, also ich glaube, das Erste wäre radikale Transparenz. Ich glaube, das ist super, super
was
wichtig.
Was heißt genau radikale Transparenz? Was willst du wissen als...
Ja, genau. Ne? Also ich finde zum Beispiel, es wird ja ganz oft so, wenn Entscheidungen getroffen werden von der Geschäftsführung, vom Vorstand, dann hast du so eine Entscheidung und dann fangen die Mitarbeiter daran drüber an zu reden, zu diskutieren. Warum haben die das jetzt gemacht? Das kann ich nicht verstehen. Auch bei sowas wie zum Beispiel Layoffs, ne, das ist natürlich, da ist erstmal ein Schock und alle wollen jetzt irgendwie wissen, bin ich der Nächste und so. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, die Mitarbeiter auf dieser Journey mitzunehmen und zu sagen, hey, passt auf, wir stehen gerade vor diesem Problem, vor dieser Challenge und wir haben uns jetzt das und das überlegt und wir halten das für notwendig, da deswegen so. Und das aber offen zu kommunizieren, ist, glaube ich, der richtige Schritt. Und das, ich glaube, es ist nicht gut, das einfach als Fakt hinzusetzen, sondern halt diese Transparenz zu schaffen und auch Gründe zu nennen. Also zu sagen, hey, das sind die Gründe und das sind auch die Maßstäbe, wonach wir das entschieden haben. Das muss transparent sein, glaube ich.
Okay, cool. Das ist die erste Sache, finde ich schon mal sehr gut. Um jetzt mal ein bisschen konkret zu sein, also wir machen das tatsächlich. Ich stehe manchmal vor der Herausforderung, wir haben da jetzt einen guten Weg gefunden, aber es würde mich mal interessieren, ist jetzt sehr, sehr konkret, aber wenn jetzt bei dir im Beratung, sagen wir mal, du bist in der Beratung und dein Kollege wird jetzt gefeuert, so, ne? Dann gibt's ein All Hands, dann würdest du ja schon gerne wissen, ja, warum musste der denn gehen?
Ja.
So. Jetzt ist natürlich, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, beim Beratungslied irgendwie die Challenge, du willst ja jetzt auch nicht schlecht über den Moritz reden,
ja,
ne? Wenn du jetzt sagst, ja, die Performance war halt nicht gut, dann sitzt du natürlich da und bist so, ja, wie ist denn meine Performance? Also was heißt denn die Performance nicht gut? Ne?
Ja.
Also ich glaube, dadurch nimmst du ja irgendwo dann nicht die Angst. Was sagst du aus deiner Brille, wie konkret kann man dann da werden? Weil die Person ist auch nicht mehr im Raum. Man will eigentlich nicht schlecht über eine Person reden, wenn sie nicht selber im Raum sitzt. Kannst ja aber auch nicht sagen, ja, der Moritz sitzt da, der Moritz hat der aber abgelust.
Ja.
Wie würdest du da vorgehen?
Also ich glaube, in erster Linie würde ich...
Du bist ja gerade CMO, ne?
Also bist ja, ja, genau. An erster Stelle würde ich immer dem Mitarbeitenden selbst die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen. Ich finde es immer blöd, wenn du, also gerade auch, wenn das dann so, ja, irgendwie auch eine Woche später erst stattfindet, weil ich glaube, dann ist es so, ja, jetzt ist die Person weg und kann irgendwie selbst gar nichts mehr sagen. Und ich glaube, man sollte in erster Linie den Mitarbeitenden die Chance geben, selbst zu sagen, hey, und vielleicht ja auch reflektiert zu sagen, hey, das irgendwie, ich habe selbst gemerkt, ich bin nicht hier voll bei mir und es macht mir doch nicht so viel Spaß und deswegen war ich demotiviert. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich glaube, wenn du, was du gerade angesprochen hast, so, ne, dieses, es muss halt transparent sein, was heißt denn eine gute Performance, weil das ist ja Auslegungssache. Mhm. Und wenn du da natürlich Maßstäbe hast, dann kannst du das natürlich transparent sagen. Dann kannst du irgendwie sagen, hey, pass auf, die und die Ziele haben wir gesetzt und die Ziele sind für alle gleich und die Ziele wurden nicht erbracht. Und das ist unfair, weil ihr müsst diese Ziele erbringen und wenn jemand die nicht erbringt, dann müsst ihr das auffangen sozusagen. Aber ich glaube, das muss halt alles aufeinander aufbauen. Dafür brauchst du natürlich auch Transparenz in Zielen, die du Mitarbeitern setzt. Ne? Also wenn der eine irgendwie, und ich meine jetzt gar nicht, dass alle gleiche Ziele haben, aber es muss irgendwie definiert sein, wonach wird das bewertet. Also auch in einem Performance Review, was heißt denn eine gute Performance? Also ich finde, also konkretes Feedback ist total wichtig. Nicht einfach zu sagen, ja, irgendwie, wir haben das Gefühl, so durch die Blume, es ist jetzt nicht so dein Jahr, weil irgendwie, also du bist nicht so voll bei dir. So, ja, okay, aber also, so what?
Hast du konkrete Ziele gerade aktuell?
Ja, also ich habe in erster Linie jetzt erstmal das Ziel, auch mit meiner Chefin definiert, dass die Ausbildung jetzt erstmal gut abgeschlossen werden muss. Und ja, also ich habe vor allem auch nochmal so ein bisschen, ich bin da halt reingekommen mit so Beratungsexpertise von der Social Agentur, wo alles ganz anders war, wo das Durchschnittsalter so bei 24 war. Und dadurch habe ich natürlich auch schon gedacht, dass ich sehr viel weiß. Und ich habe mit Sicherheit auch in manchen Dingen schon gut Vorerfahrungen gehabt dafür, dass ich Azubi war. Aber ich musste auch lernen, und das war wirklich, da habe ich sehr transparent Feedback von meiner Chefin bekommen, dass ich so ein bisschen lernen muss, wann ich wo, wie, was sagen kann.
Also und einfach mal die Fresse halten.
Ja, auch. Genau das. Ja. Und ich glaube, das ist schon was, das es ist mir zumindest, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass es besser geklappt hat dann, nachdem das transparent gesagt wurde und auch gesagt wurde, hey, wir finden es mega cool, du hast keine Berührungsängste, dir ist egal, wer da vor dir sitzt, du redest mal mit der Person und das sind für dich alles Menschen. finde ich auch und stehe ich auch nach wie vor, ist eine richtige Einstellung, glaube ich. Aber ja, also das, mein Top-Ziel für die nächsten Monate ist auf jeden Fall, die Ausbildung jetzt zu Ende zu bringen, weil das ist halt, ja, okay, das A und O.
Ja, ja, nee, war ein Spaß, jetzt gerade mal festhalten, das kam gerade so vulgär rüber. Aber okay, du hast also, wir sind nochmal zurück zur Cheffrage. Ja. Erstes Thema, was du ändern würdest, ist Transparenz. Also ja, alle Entscheidungen, die übergreifend greifen, klar aufzuzeigen, den Gedankenweg, den Entscheidungsbaum dahinter transparent zu machen.
Ja.
Was wären die anderen zwei Dinge, die du ändern würdest?
Gehaltserhöhung für alle.
Genau, erstmal
und alle Office auf Ibiza.
Ja, genau, alle Gehaltserhöhungen. Nee, das zweite wäre auf jeden Fall gezielte Nachwuchsförderung, also sich wirklich in der Branche für Nachwuchs einzusetzen. Das muss ich sagen, das hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm, bis ich bei Jungformat angefangen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Jungformat hat was, das nennt sich die JVM Academy. Das ist quasi die Kreativschule von Jungformat. Und das ist halt mega cool, weil, also es ist krass nachgefragt tatsächlich und davon geht man gar nicht aus, weil wie wir schon alle gesagt haben, irgendwie so, wenn du jetzt so einen Querschnitt machst, würden die meisten sagen, ich will nicht in die Werbung, und die bekommen tatsächlich jedes Jahr echt krass viele Bewerbungen, und sowas sollte eigentlich jede Agentur, sollte sich für Nachwuchs einsetzen und auch offen dafür sein. Also ich habe vor 2-3 Jahren so einen LinkedIn-Post gesehen von einem Manager von auch einer Netzwerkagentur, und der hat ein Schülerpraktikum für seine Tochter gesucht, so, die hat 10 Bewerbungen geschrieben an inhabergeführte Agenturen und auch Netzwerkagenturen. 8 davon haben sich gar nicht gemeldet. Eine hat gesagt, nee, machen wir nicht, Schülerpraktikum. Und eine hat gesagt, ja. Und das ist halt wirklich so, also du musst doch eine offene Tür haben, junge Leute reinzuholen und denen das auch zu zeigen und den Beruf auch schmackhaft zu machen. Und genau auch sowas wie Berufsmessen. Also ich meine, das hört sich so richtig deutsch an, so Jobmessen. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, weil ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die Leute so unmittelbar, wäre ich nicht durch Zufall reingerutscht, hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Zettel gehabt, dass du so, ach so, was ist ein Stratege, was ist ein Berater? Ich glaube, das hätte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, so.
Ja, also Berufsmessen finde ich jetzt auch ein Wildshot. Hätte ich auch nicht, also weiß nicht, fühlt sich auch für uns erstmal irgendwie, also zu traditionell an.
Ja.
Interessant, dass du sagst, dass das ein Ort ist, wo
ich, ja,
die Jugend abhängt, wo ihr cornert. Und die andere Frage mal, also Riesenproblem ist ja KI. Also KI, also wie guckst du da drauf? Weil KI ist ja genau die Technologie, die den Einsteiger und Einsteigerinnen die Jobs klaut.
Ja, das ist halt so ein bisschen so Henne-Ei-Problem, ne? Also ich glaube, ja, du hast recht, KI macht natürlich Einstiegsjobs oder kann viel eher noch im Einstiegsjobs Dinge erleichtern und auch teilweise schneller und effizienter lösen. Aber das ist halt das Problem, und da sehe ich die Verantwortung bei den Agenturen. Wenn du keinen Nachwuchs ausbildest, dann hast du irgendwann auch keine Mid-Level und Senioren mehr. Also dir bricht halt dann einfach die obere Ebene weg, weil irgendwann gehen die in Rente. So auch in Agenturen gehen Leute irgendwann mal in Rente. Und das ist halt total kurz gedacht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass KI die Jobs nicht wegnehmen wird, sondern ich glaube, es wird unsere Arbeitsweise, oder was heißt, ich glaube, also ich merke das jetzt schon, wir benutzen bei Jungformat tatsächlich sehr viel KI-Tools, und wir haben auch sehr viele Zugänge für die Mitarbeitenden bei uns, was echt cool ist, und dadurch kannst du natürlich ganz viel auch ausprobieren und einfach mal gucken und merkst auch, was funktioniert nicht, und ich glaube, das ist halt wichtig zu verstehen, okay, ja, die KI kann das jetzt alles machen und ich brauche vielleicht nicht mehr 10 Junioren, aber ich muss trotzdem weiterhin Junioren ausbilden, damit ich überhaupt irgendwann Mid-Levels und Seniors habe, was die KI vielleicht nicht mehr machen kann.
Ja, spannend. Also über das Thema KI würde ich sagen, können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ja. Das war dann zweite Forderung von dir, Nachwuchs-Support.
Ja, ja, voll. Also das ist super wichtig, glaube ich. Und ich finde wirklich, dass Agenturen das zu wenig machen.
Ja, ich finde es auch einfach eine übergreifende Verantwortung, die wir in unserer Branche haben. Was ist denn deine dritte Forderung? Deine dritte Amtshandlung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, meine dritte Amtshandlung wäre tatsächlich das Thema Awards. Weil
alles investieren in Awards, nur noch Awards.
Ja, nur noch Awards, nur noch Nägel. Nee, genau das Gegenteil. Also ich glaube, Awards sind so, das ist halt oft auch was natürlich von Kreativen eingefordert wird. Und viele Agenturen haben ja auch sehr, sehr lange Kreative eingestellt, nach wie viele Awards hast du gewonnen. Und tatsächlich hab selbst meine Berufsschule einen Nachwuchsberater-Award, so am Ende der Ausbildung. Und ich finde die Challenge cool. Es ist natürlich cool, weil da geht's darum, hey, du musst einen Live-Pitch von der Jury machen, so, und der coolste Pitch gewinnt. Aber ich glaube, wir müssen aufhören, jungen Werbern zu erzählen, dass Awards das ist, worauf es ankommt. Also ich finde es gar nicht schlimm, bei Awards einzureichen und das ist auch mega cool. Ich glaube, du musst halt gezielt einreichen und nicht bei allem. Also das ist wirklich etwas, was auch jetzt bei uns geändert wurde. Du kannst nicht bei jedem Award und du musst auch nicht bei jedem Award stattfinden. Also das ist irgendwie so ein Award des Awards wegen, finde ich irgendwie nicht so cool. Und vor allem, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass es Ideen gibt von Agenturen, die nur für Awards gemacht werden. Weil am Ende ist es oder geht die Faszination zumindest bei mir davon aus, dass wir Dinge machen, die Leute bewegen, so die Menschen bewegen und die irgendwas in den Leuten auslösen, irgendein Gefühl. Und ich finde, wir sollten das immer oder immer den Menschen im Fokus haben. Also immer, die Werbung sollte immer irgendein Gefühl rüberbringen und nicht nur für einen Award geschrieben sein und nett aussehen.
Ja, safe. Kann ich auch ein bisschen was zu sagen, wie wir kurz drauf schauen, ja. Weil es ist sehr aligned. Wir halten auch nichts von diesem Award-Zirkus, also Goldidee, ein absolutes No-Go. Wir glauben an Awards, weil es aus folgendem Grund, weil wir eine klare Mission haben. Wir sagen, Social ist Leitmedium, das heißt, wir behaupten, Social ist der effektivste Kanal, das müssen wir beweisen. Von daher ist für uns der Award, der das ins Zentrum rückt, der Effi, weil der misst Werbewirksamkeit.
Ja.
Und das passt sehr gut zu unserer Mission. Und ja. Das beweist ja, dass die Kommunikation funktioniert hat bei den Menschen und auch für die Marken. So, das ist so ein Leuchtturm. Und da reichen wir aber auch nur Tagesgeschäft ein.
Ja.
Wir machen keine Goldideen, wir machen keine Fake Cases, sondern nur das, was wirklich live ging.
Ja, und genau das ist mega wichtig, glaube ich. Ja.
Ja, und ich glaube auch diese ganzen, also was man so hört, ne, ich komme ja nicht aus der Werbung so, ja. Aber diese.
Du bist jetzt ja schon seit 6 Jahren unterwegs.
Ich bin jetzt hier.
Mittlerweile schon, geht die Ausrede.
Ich bin jetzt schon Rentnerin in der Werbung, ich bin schon Senior. Nee, diese Award-Teams, ne? Also dass halt Agenturen ganze Award-Teams haben, die wirklich nur auf der Suche sind nach irgendwelchen weird facts on this earth,
ja.
Wo sie dann halt irgendwie eine Kampagne drumherum bauen können. Und also was mich so fasziniert, auch an der Werbung, ist, dass eigentlich mache ich Kunst mit einem Ziel.
Ja.
So, ne? Also ganz blöd gesagt, dass also wirklich geile Kreation, geile kreative Ideen. Aber ich muss halt immer noch gucken, dass ich ein Ziel erreiche.
Ja.
Und ich bin Einzelkind. Ich bin ultra wettbewerbsorientiert. Also ich habe halt auch einfach Bock zu gewinnen.
Ja.
So. Und dann zu sehen, boah, diese geile Idee, die ich mir gerade ausgedacht habe, was für mich ist wie Kunst. Das ist wie, als würde ich ein Bild malen. Die erfüllt jetzt auch noch ein Ziel. Das finde ich halt einfach ultra faszinierend. Und ich glaube, ganz viele Award-Ideen schlittern halt genau daran vorbei. Ne? Die erreichen halt einfach gar kein Ziel mehr. Und das läuft dann einmal irgendwo um 2:30 auf 1 live, neben irgendwelchen QVC-Sendungen. Und dann heißt es so, ja, das war auch mal online. Also jetzt können wir es einreichen. Aber ich glaube, da wandelt sich auch viel. Ne? Weil ich meine, die Einreichungen kosten ja auch Geld. Ich muss auch sagen, also was ich wirklich schön finde, wir hatten auch ganz lange einfach keine Kohle bei Awards einzureichen als Agentur. Ne? Wir sind ja jetzt auch noch irgendwie ein bisschen, gibt's heute irgendwie 40 Jahre. Was ich schon sagen muss, was ich total toll finde, und das machen wir halt auch, wir nehmen immer, wenn wir irgendwo einreichen, die Leute mit, die diesen Case auch gemacht haben, die daran gearbeitet haben. So, ne? Das sind nicht immer nur ich und Pascal auf der Bühne.
Ja.
Also manchmal auch schon, weil dann arbeiten wir noch mit. Aber und das ist halt einfach so ein geiles Gefühl, wenn du eine Junior Creator Managerin da auf die Bühne schickst, die sich diesen Award abholt und die weiß, boah, fuck, Alter, ich weiß noch genau diesen Donnerstagabend, wo ich dann doch mal bis 23 Uhr saß.
Ja.
Aber I knew what it was for und jetzt kann ich das Ding mit nach Hause holen. Das ist einfach voll schön zu sehen, wie die Leute dann da aufgehen und wie die thriven.
Mega
und was das
geil.
Für ein geiler Moment ist. Aber 100% bei dir. Okay, geile Amtshandlung. Finde ich gut.
Würdet ihr mich als CEO einstellen bei Omnicom?
Ja, Jobangebot kommt. Sorry.
Okay.
Sorry, Jeremy, aber das ist unserer jetzt.
Kein Spaß. Ich habe richtig Bock, mit dir nochmal so über deinen Blick auf Social und was gute Kommunikation ausmacht zu sprechen. Aber um einmal diesen Agentur- und Branchenblock abzuhaken, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass du halt sehr klar von Werbung und Werber sprichst. Weil ich habe das Gefühl, auch das ist mittlerweile gesellschaftlich sanktioniert. Und viele versuchen ja, dem Ganzen neuen ein Label zu geben. Man arbeitet man im Creative Studio oder man ist auf einmal im Culture Marketing oder man macht Content, whatever. Also wie guckst du da drauf?
Also ich glaube genau das. Also es ist natürlich nicht Werbung. Und auch wir als Werbeagentur, so wie wir entstanden sind, sind nicht mehr nur eine Werbeagentur. Also wir machen nicht nur klassische, oder was heißt klassische Werbung, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber wir machen nicht nur Campaigning. Das Portfolio von Jungformat reicht wirklich mittlerweile von A bis Z durch. Und das finde ich wirklich beeindruckend, weil es halt komplett organisch ist, komplett inhabergeführt ist seit der Gründung. Und deswegen ist Werbung auch immer so, also für mich gehört auch zu Werbung dazu, irgendwie eine coole Website zu haben. Und wir haben zum Beispiel die Jungfirma Tech und die macht sowas. Und das ist halt mega cool. Und ich glaube, diese, also du kannst dem vielen Namen geben, ne? Am Ende soll das jeder machen, wie er das für richtig hält. Ich glaube, gerade bei Cultural Marketing tatsächlich, das war ja irgendwie so ein Phänomen, dass auf einmal alle Cultural Marketing gemacht haben und es gab lauter Cultural Marketing Agenturen. Aber ich glaube, an sich war das ja nichts Neues. Also, oder was heißt ich glaube? Also, an sich war das nichts Neues. Cultural Marketing gab es auch schon vorher, weil irgendwie, du probierst ja immer eine besondere Zielgruppe anzusprechen und deine Zielgruppe zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine Disziplin, die sich nochmal rauskristallisiert hat mit einem Fokus, ne? Es gibt irgendwie jetzt für Hip-Hop, für Sports, wir selbst haben die Nerd, die Sports. Und das ist wichtig, dass du wirklich auch gebündelte Kompetenz da drin hast, gerade in so einem krassen Umfeld wie Sport. Und zum Glück macht unsere Sportagentur auch nicht nur so Sponsorings, weil es gibt viele Sportagenturen, die wirklich sehr auf dieses klassische Sponsoring fokussiert sind. Genau, aber also ich, für mich ist es ganz klar, es ist Werbung, es ist werblich und das ist auch okay. Also ich glaube, man muss das nicht irgendwie verstecken und schönreden, weil ich finde, mich stört Werbung auch nicht, wenn es gut ist. Aber was ich wirklich nervig finde, das habe ich ja schon anfangs gesagt, ist so Werbung, die so lustlos hingeklatscht ist, weißt du? Also einfach so, wo du dir wirklich denkst, ja, okay, alles klar.
Umweltverschmutzung.
Ja.
Was ein sehr guter Übergang ist zum zweiten Thema, Werbung. Also was macht denn gute Werbung für dich aus? Und vor allem mit Blick auf Social Media, wann ist es denn gut?
Ja, also ich glaube, auf Social ist es klarer denn je, weil so schnell wirst du dafür, also so, niemand hat früher irgendwie einen Beitrag im Fernsehen darüber gemacht, wenn ein Plakat blöd war. Aber auf Social kriegst du halt direktes Feedback, ne? Also wenn du in eine Kommentarspalte gehst und eine Werbung ist einfach blöd, dann lassen dich die Leute das wissen. Und ich glaube, dass es diese Möglichkeit gibt, hat der Branche geholfen, auch geilere Sachen zu machen. Für mich, gerade im Social, ist super wichtig, dass sich eine Marke nicht verbiegt. Also ich glaube, du merkst das sehr, sehr schnell und in Social auch noch mal krasser als woanders, wenn eine Marke probiert, sich so mega krass zu verbiegen und um jeden Preis eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, die sie vielleicht gar nicht richtig ansprechen können. Und was, glaube ich, auch oft vergessen wird, und da bin ich interessiert dran, was ihr darüber denkt, diese Bohr-Bahn-Serie war ja sehr kontrovers oder wurde sehr kontrovers diskutiert überall auf LinkedIn und hast du nicht gesehen. Ich fand persönlich die super entertaining, also als Werbung fand ich das super, weil ich habe das geguckt und dachte mir, hey, geil, ich bin entertained, so, das ist voll Entertainment und es ist trotzdem irgendwie ja von einer Marke, von der Deutschen Bahn, und die Leute haben sich ja hauptsächlich darüber beschwert, weil so gesagt wurde, es ist so, ja, es wird irgendwie ins Lächerliche damit gezogen und die Kunden werden nicht ernst genommen, wobei ich das gar nicht fand. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Habt ihr die gesehen, die Bohrbahn, ja?
Ja, also ich persönlich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich eine der besten Kampagnen war letzten Jahres.
Ja.
Aus mehreren Faktoren, genau was du gerade gesagt hast. Erstmal ist es keine Werbung mit hier ist mein Produkt, es ist ultra geil, kauf, friss oder stirb.
Ja.
Sondern es kommt aus einer Lebenswelt.
Ja.
Es beschönigt die Realität nicht, es nutzt den Humor. Wir gehen damit selbstironisch um. Das baut eine Form von Sympathie auf, das hat eine Form von Augenhöhe. Die Probleme werden nicht weggewischt, sondern sie werden thematisiert, weil sie können auch nicht gelöst werden im aktuellen Moment. Und dann muss man sagen, Polina, ich weiß, du bist im Anschlag. Willkommen in meinem Satz. Willst du einsteigen?
Nein, noch nicht.
Kurz, sogar ein Gedanke zu Ende. Zwei Sachen, die ich auch noch phänomenal fand, wo ich schon sagen würde, dass das Pioniertum war. Erstens, die Kampagne ist entstanden dadurch, dass Anke Engelke sich selber bei der Deutschen Bahn gemeldet hat und gesagt hat, ich will ein Praktikum machen. Die Opportunity zu sehen und daraus das Ding zu machen, ist für mich Goldstandard, ultra krass. Das ist nicht auf dem Briefing entstanden, sondern aus einer Chance. Der zweite Punkt ist, das ist entstanden ohne Agentur. Sondern mit einer Produktionsfirma, die für Netflix produziert, mit einem Writers Room, mit Leuten, die spontan Gags geschrieben haben. Das ist eine neue Art und Weise, finde ich, Kommunikation zu denken, wo wir uns als Agentur wieder hinterfragen müssen, was ist unsere Wertstiftung und wie entwickelt sich die Zukunft dieser Branche. Von daher finde ich das aus dem Blickwinkel sehr gut gelungen.
Ja, und ich wollte nur noch mal unterstreichen, dass diese Kreativmechanik von dem Paradoxon, darüber habe ich letztens erst einen Workshop gehalten, deswegen ist mir das noch so im Kopf geblieben. Also Avis, die gesagt haben, we try harder, weil wir Nummer zwei sind. Das ist eine super alte Kampagne. Ich kannte sie auch nicht, hat Pascal mir geschickt, der ist ja schon ein bisschen älter als ich. oder Stella Artois, die gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, was der Slogan war, irgendwie expressively expensive, also die eigentlich reassuringly expensive, die gesagt haben, hallo, wir sind teuer. Was ja crazy ist, jede andere Biermarke würde sagen, hallo, wir sind günstig, kauf uns, und nicht, hallo, wir sind teuer. Ja. Ne? Und also sorry, aber ich meine, wirklich Königsdisziplin davon, fucking BVG.
Ja.
Also, ne, die haben es halt einfach durchgerockt und da ist die Deutsche Bahn jetzt auch mit drauf gehopst und ich fand es auch eine der besten Kampagnen. Ich finde auch, diese Mechanik funktioniert eigentlich immer. Und was willst du als Deutsche Bahn machen? You cannot fix it.
Ja.
Ihr werdet immer zu spät sein. Ja. Ihr werdet immer, das Bordbistro hat immer, ist immer kaputt. It's never gonna change. Und da so eine Persönlichkeit wie Anke, die ist natürlich phänomenal, was Pascal gerade gesagt hat, diese Opportunity zu nutzen, das Ganze wirklich auch nicht so werblich zu denken, dass da irgendwelche Botschaften drin sind. Das war phänomenal und ich glaube, alle, die es nicht verstanden haben, verstehen halt Social nicht und das ist auch okay.
Ja, genau. Und ich glaube, da sind wir halt wieder zurück. Ich muss trotzdem sagen, man muss als Marke auch aufpassen, dass es nicht so in so einen Overglazing kommt. Ne? Also ich meine, du brauchst, glaube ich, schon den Reality-Check. Okay, das ist mein Produkt und das Produkt ist so und so gut. Und wenn du es so krass, also habe ich so einen echt coolen, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie die Marke hieß, aber ich habe so einen echt coolen Employer-Branding-TikTok-Channel gefunden, wo ich mir so dachte, hey, Entertaining-Content finde ich cool. Und dann gehst du halt auf die Webseite, weil ich wollte einfach mal sehen, was die Firma so macht. Und so auf TikTok total organisch, total cool, jung, super, super leger. Und dann gehst du halt auf die Webseite und der Header war halt einfach ein Mann im Anzug, so auf einer Karriereseite, wo der Employer-Branding-Channel dir probiert gerade hat, zu sagen, das ist ein innovatives, junges Unternehmen. So, und das meine ich halt mit so, du brauchst irgendwie schon so ein bisschen Reality-Check und Self-Awareness über, wer sind wir als Marke, was vertreten wir auch, weil das ist ja in Ordnung, es muss ja nicht jede Marke jung sein. So, das ist ja vollkommen legitim, aber ich glaube, es ist irgendwie so dann auch ja heiß diskutiert worden, muss jetzt jede Marke auf TikTok sein. Ich glaube, grundsätzlich kann jede Marke TikTok bedienen mit einer eigenen Nische, aber es muss halt auch nicht jede Marke TikTok bedienen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, völlig fein. Du musst Social nicht bedienen, aber wenn du Social bedienst, dann musst du es ordentlich machen und nicht so halbherzig.
Ja, voll. Ich glaube auch ganz kurz nochmal zu dieser Kreativmechanik. Ne? Ich glaube, das ist auch immer ein Risiko und du musst auch immer aufpassen, dass du es nicht übertreibst oder genau, dass du deine Kunden, KonsumentInnen Probleme nicht ins Lächerliche ziehst und denkst, oh ja, jetzt machen wir genau das Gleiche. Das bedeutet schon, dass du auch einfach in der Kreation da Fingerspitzengefühl brauchst, ne? Und dass du wirklich auch in der Strategie eine gute Research brauchst und schauen musst, okay, wird das denn bei uns funktionieren? Und passt das auch zu uns? Ne? Also passt es auch zu uns als Marke? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie du sagst, wenn du halt merkst, dass Marken sich komplett verbiegen auf Social, wo man halt sagt, hey, dann ist es auch okay, wenn man den Kanal nicht bedient, wenn man intern auch nicht das Setup hat, wenn man intern auch nicht den Buy-in hat, ne? Und merkt, okay, wir sind einfach noch nicht so weit als Unternehmen. Oh gut, muss nicht unbedingt sein.
Wer macht denn einen richtig guten Job als Marke auf Social? Also Bahn, ja. Wer denn noch?
So deutsch oder global?
Egal.
Global.
Ist egal. Global, okay. Also ich finde, es gibt tatsächlich sehr viele Marken und so, ne, es gibt halt einfach Pioniere, also lange war es irgendwie Ryanair, die echt auf TikTok einfach krass delivered haben, dann Duolingo, das sind halt alles so Marken, die echt gut das gezeigt haben, aber es gibt auch so ein paar kleinere Marken, es gibt so eine IT-Firma irgendwo aus Niedersachsen, die hättest du sonst nie auf dem Zettel gehabt, P irgendwas, PC, irgendwie so, und die machen halt so humorvolle TikToks über den Job da und über IT da und hast du nicht gesehen. Und die machen das aber total organisch und so gar nicht gezwungen. Und dadurch wirkt das total sympathisch. Und ich glaube, manchmal sind es genau die Marken. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde genial. Kennt ihr den TikTok-Channel von der Demokratischen Partei aus den USA?
Mhm.
Genial. Also ich finde, das ist genau das, was ja lange irgendwie heiß diskutiert war. Also ich habe mal ein Praktikum im Bundestag gemacht und irgendwie da war dann auch so die Diskussion, ja, muss ich jetzt TikTok machen, muss ich nicht TikTok machen? Ich glaube, es ist super, eine Möglichkeit, jungen Leuten Politik näher zu bringen, aber du darfst es halt nicht machen, ne? Also du kannst dich da nicht hinstellen und das irgendwie in so einem Politiksprech erklären, sondern halt anfassbar. Und ich glaube, da kann man in den USA echt sich coole Dinge angucken und ich finde, den Kanal des Außenministers, von Deutschland, der macht so ganz oft so Edits und so.
Yeah.
Und sonst hast du nicht so viel irgendwie damit Touchpoints. Und ich glaube, das ist schon echt cool. Also das sind so vielleicht Beispiele, die jetzt nicht so mega, mega bekannt sind, ja.
Ja, kurz eine Follow-up-Frage, weil das, also es ist ein bisschen her, als Olaf Scholz auf TikTok gegangen ist, aber ich finde das immer ein gutes Beispiel, weil da gab es ja diese Diskussion um die Aktentasche.
Ja.
Wo alle gesagt haben, okay, ist ja schön, dass das jetzt viral geht, aber es hat ja keine politische, inhaltliche Botschaft.
Ja.
Das ist ja genau dieses, dieses Spannungsfeld, in dem sich auch viele Marken befinden, weil, was der gerade eben meint, ist, was immer kam, okay, es ist humorvoll, es ist selbstironisch, es ist unterhaltsam irgendwie, aber was ist dann wirklich die Botschaft? Also was bringt es der Marke?
Ja.
Die Frage anders formuliert, weil ich glaube, die ist jetzt zu schwammig. Ist das denn gut, wenn Olaf Scholz seine Aktentasche zeigt, da persönlich ist, unterhaltsam, relatable? Oder ist das nicht gut, weil die politische Botschaft fehlt?
Ich glaube, es kommt extrem stark darauf an, in welchem Stadium das machst als Politiker und wie du gerade allgemein dastehst. Ne? Also ich glaube, es hat ihm schon geholfen, gerade auch in seinem besonderen Fall, weil ja oft so gesagt wurde, er ist uncharismatisch, er ist irgendwie langweilig und so. Ich glaube, da ist es schon spannend, so persönliche Dinge zu teilen, damit Politik, weil oftmals hat man schon, zumindest ich, das Gefühl, dass Politik so sehr über dir schwebt. Das ist so, auch wenn ich sehr politisch interessiert bin, so Politiker sind so auf ihrer eigenen Ebene. Und ich glaube, da so ein bisschen Menschlichkeit reinzubringen und halt zu zeigen, hey, guck mal, Olaf Scholz ist auch nur ein Mensch, ist schon wichtig. Aber man darf halt nicht vergessen, ich meine, am Ende wird von dem Bundeskanzler halt auch erwartet, dass er Inhalte liefert. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Inhalte auch auf TikTok gut erklärt und halt organisch erklärt. Also genau irgendwie, ja, ich habe auch mal für eine Partei einen TikTok gemacht und da war das halt so eine Slideshow, die wurde dann von Extra 3 aufgegriffen und so ein bisschen zerrissen, weil halt gesagt wurde, es wurde so ein bisschen, ja, das verliert so an Seriosität dann Politik. Und ich stehe nach wie vor heute dazu, also das TikTok hat gut funktioniert. Und ich stehe dazu, dass ich gesagt habe, hey, nee, das war überhaupt nicht an Seriosität verliert, sondern es war einfach organisch aus der Zielgruppe gedacht. Und es hat die Zielgruppe erreicht, die es erreichen sollte. Und halt verständlich, weil es leichter war, leichtere Sprache, nicht dieses typische Blabla. Und ich glaube aber, dass das trotzdem noch auf sehr viel Skepsis stößt in der Politik.
Cool. Okay, ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Es gibt drei Abschlussfragen bei uns.
Okay.
Die erste ist, wie nutzt du KI aktuell in deinem Alltag?
Ich muss es auf jeden Fall noch optimieren. Also ich muss noch deutlich mehr KI in meinen Alltag integrieren. Ich mache es viel um so sehr, sehr lange Texte. Eigentlich lese ich total gerne, aber mir fehlt ganz oft die Zeit und auch ehrlicherweise ein bisschen die Lust, mir jetzt so einen Zeitungsartikel, der 15 Seiten lang ist, durchzulesen. Und mich interessiert aber das Thema, dann lasse ich mir ganz oft so Artikel zusammenfassen. Ich benutze relativ viel ChatGPT so für Grammar-Check und so weiter. Also einfach, wenn es lange Texte sind, einmal zu sagen, hey, oder auch, was kann man stilistisch verbessern? Sonst tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich mal probiere, selbst so für eine Präsentation ein paar Bilder zu machen, so Midjourney und so. Wir haben da zum Glück die Mittel und die Zugriffe und das benutze ich viel. Und mittlerweile auch schon so ein bisschen ChatGPT dazu, so Sparring zu haben. Also ich frage manchmal fühlt sich das schon ein bisschen doof an, wenn ich mit dem so Selbstgespräche führe, aber ich habe voll gemerkt, das ist irgendwie doch besser als vor 2 Jahren, wo du den was gefragt hast, einen Text geschickt hast und das hilft mir dann manchmal, so eine neue Perspektive auf den Text zu bekommen und vielleicht auch nochmal zu hören, okay, hier muss ich nochmal nachbessern im Ton.
Cool. Was war das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann eine Collab sein, kann ein Creator-Produkt sein, kann ein Channel sein?
Ich bin da voll in meinem Rabbit Hole wahrscheinlich, aber kennt ihr The Evil Gay Stylist? Das ist so ein TikToker, der rockt so Y2K-Fits.
Und ah, doch, ja, natürlich.
Und, ey, weiß ich nicht, ich bin in so vielen Bubbles jetzt drin, dann sagt er, die eine, sie ist die Anwältin vom Evil Gay Stylist. Ja. Und es ist so, ich find's so geil, was daraus entstanden ist. Und noch ein anderes Format, das heißt Come Walk With Me. Das ist das so ein Typ, der durch New York geht und der hat halt immer, dann erklärt halt Fashion-Trends oder Pop-Culture-Trends, die du nicht auf dem Schirm hast. Ich muss noch mal raussuchen, wie er heißt, weil der ist echt eine krasse Empfehlung und er macht dann halt so ein einminütiges Video, wo er mit dir durch New York spaziert und dir quasi erzählt, wie als ob du mit ihm spazieren gehst, was gerade abgeht, was gerade cool ist, irgendwie Balenciaga-Trend erklärt.
So voll der gute Beispiel für, voll das gute Beispiel für so Companion-Content, ne? Ja. Der ja gerade auch voll so ein Revival hat. Ja, und auch mit dem Stylist, ich habe das Gefühl, das ist halt, warum ich Social auch so sehr liebe, ne? Also Dr. Pepper haben wir jetzt alle schon gesehen, den Case, aber auch The Buttons, ne? Also das Button-Gate, es hat sich einfach so krass selbst verselbstständigt und das ist halt einfach so schön, wie wir alle gemeinsam in diesem World Wide Web Geschichten erzählen und weitererzählen und remixen und so viele Marken haben so viel Angst, in so einem Remix zu sein und eigentlich ist es das größte Geschenk,
überhaupt,
wenn du so eine Opportunity kriegst und so viele Marken machen einen Riegel davor. Ach, sorry, kurzer Appell nochmal.
Eine Frage, bevor du die letzte Frage stellst.
Okay.
Thema Formate, kurz würde mich deine Perspektive interessieren. Formate, also wiederholbare, skalierbare Mechaniken für Marken auf Social, ja oder nein?
Ja, finde ich nichts verwerflich dran. Also ich glaube, es kommt halt drauf an, du musst schon ein gutes Gespür dafür haben, kann ich, also funktioniert das für die Marke, aber sonst finde ich das vollkommen in Ordnung.
Cool. Wer soll nach dir auf diesem grauen Stuhl sitzen? Auf dem Berliner Stuhl?
Ja, ich habe eine ziemlich klare Antwort. Urs Meier.
Ah ja, okay.
Super, ja, sehr gut.
Alles
wurde
klar.
Wurde auch noch nicht genannt.
Nee, wurde, glaube ich, noch nicht empfohlen. Ja. Mach
das
ich.
Ist mein Alter, also da habe ich angefangen in der Agentur, wo Urs Creative funny. Director war. Ah. Mit Urs hatte ich mein erstes Bewerbungsgespräch. Und Urs ist, was so Social Nischen angeht, also den könnt ihr ausquatschen über alle möglichen Subkulturen. Und der brennt dafür total, es ist mega.
Geil, machen wir.
Perfekt, super.
Hey Luca, tausend Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke, ja, danke. Hat mich sehr gefreut.
Ciao.
Und wie immer die allbekannte Werbepause, in der ich euch einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorstelle. Heute ist Rex an der Reihe, sieht aus wie ein Labrador-Mischling in Schwarz, ist erwachsen, aber leider noch recht unerzogen. Aber ein ganz wunderschöner Hund. Ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Das Wichtigste ist einfach ein hundeerfahrenes Zuhause. Und dann wird er bestimmt zu einem ganz tollen Gefährten. Der kann einfach noch nichts. Also er kennt keine Regeln, er springt noch an, er braucht eine ganz klare Führung. Auch Themen wie Ressourcenverteidigung, Schlafplatz, Spielzeug, Futter könnten Thema sein. Da muss man einfach strukturiert und ruhig mit ihm ran. Aber ich glaube, der wird schnell ein Zuhause finden, weil das ist wirklich ein bildhübscher Kerl.
Danke fürs Zuhören. Ich fand es eine extrem motivierende Folge. Ich habe sehr viel Inspiration mit rausgezogen, sehr viel Tatendrang. Wenn ihr die Folge auch so gut fandet, dann teilt das doch. Teilt das doch mit euren Kollegen und euren Kolleginnen. Lasst uns bitte, bitte 5-Sterne-Bewertungen da. Ich habe letztens gesehen, dass wir bei Spotify irgendwie bei 4, irgendwas rumdümpeln. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns das auch gerne. Wenn ihr Gäste oder Themen habt, schickt uns das auch gerne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und liebe Grüße aus Berlin. Ciao.
Social Media, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Media immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Media dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Media immer aktuell.